wenn etwas an Bord des Satelliten kaputt geht. Das kann man natürlich nicht reparieren. Die Satelliten fliegen sehr weit weg, sehr schnell. Die kommen nicht zurück. Es gibt keine Werkstatt in der Nähe. Die muss man reparieren mit Kreativität, mit Ideen.
Herzlich willkommen beim Grünen Sofa, dem Podcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Mein Name ist Martin Faas. Ich bin der Direktor des Museums und führe Sie heute durch 30 Minuten Weltraumfieber. Unser heutiger Gast ist Paolo Ferri, der langjährige Leiter des Missionsbetriebs am Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt. Sämtliche großen Missionen der letzten Jahrzehnte sind mit seinem Namen verbunden. Rosetta, ExoMars, BepiColombo. Glücklicherweise wohnt der gebürtige Mailänder heute in Frankfurt, sodass er heute mir gegenüber sitzen kann. Herzlich willkommen, Paolo Ferri. Ich freue mich sehr, Sie bei uns als Gast auf dem grünen Sofa zu haben.
Vielen Dank, ich freue mich auch.
Herr Ferri, wenn Sie unsere HörerInnen mitnehmen könnten in den Weltraum, was würden Sie ihnen zeigen?
Also zuerst würde ich zeigen, wie unser Planet aussieht. Die Sicht der Erde aus dem Weltraum hat irgendwie auch unsere Weltanschauung geändert. Ja? Und wir sehen diesen blauen Planeten, wir verstehen, wie einzigartig dieser Planet ist. Und ich glaube, alle Menschen, die so ein Bild gesehen haben und das Beste wäre, das live gesehen zu haben, haben verstanden, wie wichtig ist es heute, unser Planet zu verteidigen, unsere Umgebung zu schützen.
Wo liegen die Anfänge Ihrer Begeisterung für den Weltraum? Was hat Sie angetrieben?
Also ich bin ein Kind der 60er Jahre, ich bin Ende 59 geboren und wie fast alle Kinder meiner Generation haben wir als ganz junge Kinder, 9-, 10-Jährige, die Mondlandung erlebt. Und das hat unser Leben geprägt. Ich wollte natürlich Astronaut werden, dann ist die Begeisterung zur Raumfahrt geblieben. Und ich wollte immer in dieser Welt arbeiten. Ich habe Physik studiert, aber immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Und am Ende hatte ich das Glück und Privileg, fast 40 Jahre lang für die Raumfahrtmission zu arbeiten.
Dann haben Sie ja wirklich eine ziemlich, ziemlich straighte Karriere hingelegt und von Anfang an das gewusst, was Sie einmal machen wollen.
Eigentlich, ja, das Ziel war immer klar. Ich wollte mit der Raumfahrt was zu tun haben. Aber die Realität hat die Details natürlich dann ein bisschen so geändert. Ja? Astronaut zu werden wäre der Anfangstraum, aber heute würde ich nicht Astronaut sein. Ja, ich würde gerne ins Weltraum reisen, aber ja, ich glaube, es gibt so viele wunderschöne Jobs in der Raumfahrt auf der Erde. Man muss nicht unbedingt Astronaut werden. Und die Details der Karriere hat dann nur die Realität bestimmt, aber das Ziel muss immer stimmen.
Wie Sie gesagt haben, die 50er und 60er Jahre, das war ja wirklich eine Zeit der allgemeinen Weltraumbegeisterung. Wir zeigen das auch in unserer Ausstellung Into the Space Age. Da gab es Sputniklampen, Dekore, die wie Atommodelle aussehen und Möbel mit futuristischem Design. Was haben Sie von dieser Zeit wahrgenommen? Was hat Sie geprägt, außer der Mondlandung? Ja.
Also, Sie haben richtig von Weltraumbegeisterung gesprochen, aber man muss sagen, die ganze Weltraumära hat angefangen nicht mit Begeisterung, sondern mit Angst. Und das habe ich als Kind erlebt. Alle, Bevölkerung, unsere Eltern, Politiker, die Journalisten, hatten Angst damals. Angst vor einem Atomkrieg. Also die Erinnerungen in den 50er Jahren von dem Zweiten Weltkrieg waren in der älteren Generation schon immer noch da. Aber dieser Atomkrieg war die Angst, es war überall. Ja. Und Raumfahrt hat mit dieser Angst angefangen. Da in den 50er Jahren sind die ersten interkontinentale Raketen entwickelt worden, um Atombomben zwischen USA und Sowjetunion zu bringen. Die ersten Satelliten starteten und als der Sputnik zum Beispiel 57 über die USA flog, alle dachten, dass der Sputnik einfach Atombomben mit sich bringen kann und kann die in jedem Moment werfen. Also es war für die Leute, die Satelliten waren einfach der nächste Stufe des Kalten Krieges. Ja? Und natürlich war es nicht so, also militärisch gesehen, Bomben in den Weltall zu bringen, macht keinen Sinn. Es war viel praktischer, mit Raketen diese Bomben zu bringen. Also zynisch gesagt, die Satelliten waren unnützlich für den Krieg. Natürlich waren die nützlich für Spionage oder so, aber die Leute haben wirklich gedacht, oh, jetzt sind wir unter direkten Gefahr, eine Bombe auf unseren Kopf zu kriegen. Und so hat die Raumfahrt gestartet. Es war die Begeisterung natürlich für die Wissenschaftler, für die jungen Leute, aber es war die Angst, das wäre die nächste Stufe des Krieges.
Unsere Vorstellungen vom Weltraum sind ja doch sehr stark auch von Science-Fiction-Filmen oder Science-Fiction-Erzählungen geprägt. Also ich erinnere mich auch noch an Raumschiff Enterprise oder Odyssee im Weltraum. Das spielt hier eine große Rolle. Was haben diese Fiktionen eigentlich mit der Realität zu tun aus Ihrer Sicht?
Meiner Meinung nach viel mehr, als man denken könnte. Ja, also es gibt natürlich diese berühmten Beispiele von Jules Verne, der unglaublicherweise in seinem Roman über die Reise zum Mond Florida gewählt hat. Und also es gibt komische Zufälle, würde ich sagen. Aber es gibt auch echte Fälle, wo zum Beispiel Arthur Clarke, ein sehr bekannter Science-Fiction-Schriftsteller, der hat als Erste die Idee von fernmeldenden Satelliten praktisch veröffentlicht, können wir sagen. Also Satelliten, die geostationär, das heißt in eine bestimmte Umlaufbahn gestartet werden konnten, damit sie als fernmeldende Satelliten gebraucht werden konnten. Es war ein Science-Fiction-Schriftsteller und er hat ja unsere Zivilisation weitergebracht mit dieser Idee der Kommunikation. Heute nutzen wir diese Satelliten praktisch täglich, ohne das zu wissen.
Also so steckt immer auch ein Körnchen Wahrheit da drin. Oder liegt es daran, dass die einfach auch schon sehr viele wissenschaftliche Kenntnisse hatten, die es diesen Autoren ermöglicht haben, in die Zukunft zu schauen, realistisch in die Zukunft zu schauen?
Absolut. Und diese Kombination zwischen Fantasie und Realität, zwischen Kreativität und echte Wissenschaft, die manche Autoren hatten, zum Beispiel Arthur Clarke, hat praktisch zu diesen Ergebnissen gebracht. Und man kann auch sagen, die meisten junge Wissenschaftler der Zeit sind mit Science-Fiction-Romane groß geworden und sie haben diese kreative und fantastische Idee mit sich gebracht und irgendwann auch zur Wissenschaft praktisch übersetzt.
Spielt denn Kreativität und Fantasie auch bei der ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit, bei der ESA eine Rolle?
Absolut. Und nicht nur in der Wissenschaft, in meiner Arbeit, in Missionsbetrieb. Also wir sind diejenigen, die die Satelliten betreiben. Also wir fliegen die Satelliten. Wir sind die Piloten, die auf der Erde bleiben und mit der Fernbedienung die Satelliten fliegen. Die Kreativität bei unseren Teams spielt eine enorme Rolle. Zum Beispiel, wenn etwas an Bord des Satelliten kaputt geht. Das kann man natürlich nicht reparieren. Die Satelliten fliegen sehr weit weg, sehr schnell. Die kommen nicht zurück. Es gibt keine Werkstatt in der Nähe. Die muss man reparieren mit Kreativität, mit Ideen. Man ändert den Software. Man nutzt Systeme, die nicht eigentlich so gedacht waren für diesen Zweck, um diesen Fehler zu korrigieren oder, wie die Engländer sagen, Workaround. Also man macht eine Lösung, die um das Problem herum das Leben des Satelliten weiterführt. Das ist tägliche Arbeit bei uns in ESOC. Und ich habe so viele Beispiele, wo unsere Leute unglaubliche Kreativität gezeigt haben. Und das hat die Mission gerettet.
Sie haben ja in Ihrer Arbeit ständig mit unglaublichen Dimensionen zu tun. Die Ausdehnung des Weltalls oder die in Lichtjahren gemessene Entfernung, riesige Größenunterschiede allein zwischen den Planeten unseres Sonnensystems. Wie ist es Ihnen gelungen, sich da eine Vorstellung von zu machen?
Die Antwort ist ein bisschen enttäuschend, weil eigentlich in der tägliche Arbeit spielen diese fantastische Dimensionen, die Sie erwähnt haben, nur die Rolle von Zahlen. Zahlen müssen stimmen, wenn das Signal, Radiosignal zu einer von unseren Sonden auf Lichtgeschwindigkeit eine Stunde braucht, um die Sonde zu erreichen. Es ist, wenn man daran denkt, es ist unglaublich, aber für uns, wir müssen nur diese Stunde einplanen in unsere Arbeit. Also praktisch 99% der Zeit arbeiten wir mit diesen Dimensionen, mit diesen Zeiten, mit diesen Entfernungen, ohne zu denken, was die bedeuten. Ja, die Zahlen müssen stimmen in unserer Kalkulation. Es gibt Momente, wo plötzlich und vielleicht für eine sehr kurze Zeit wir, oder es ist mir passiert, ich nehme wahr, was das bedeutet. Ja. Und dann in diese Momente, diese sehr kurzen Momente, wird es schwindelig. Es wird, man glaubt kaum, dass man so was machen kann. Ja. Auf der anderen Seite sind kurze Momente. Die ganze Zeit für uns ist die Realität eine Reihe von Zahlen und von Kalkulationen. Ja. Und
ist das dann der professionelle Blick des Mathematikers?
Ja, das ist so. Wir müssen die Zahlen berechnen, wir müssen die Kalkulationen, alles muss stimmen und deswegen, die Realität wird repräsentiert durch diese Zahlen und es wird fast zur Normalität.
Sie haben ja nun in 36 Jahren bei der ESOC viele Missionen begleitet. Was war für Sie die wichtigste?
Also ohne Zweifel die wichtigste war Rosetta. Eine Mission zu einem Kometen. Also wir sind 10 Jahre im Weltraum auf der Reise zu diesem Kometen gewesen. Wir haben einen Kometenkern erreicht, zum ersten Mal in der Geschichte um diesen Kometenkern in Umlaufbahn gewesen, 2 Jahre lang. Und wir sind auf den Kometenkern gelandet. Es war noch eine Pioniermission. Niemand hatte das vorher gemacht. Und übrigens, niemand hat das auch danach gemacht. Es ist immer noch einzigartig, diese Mission. Die Mission wurde 2016 beendet, also vor 7 Jahren. Unglaublich, wie die Zeit vergeht.
Es gab dann ja hier auch eine Ausstellung dazu,
genau, weil
das so eine bedeutende Mission gewesen
eine ist. Eine wunderschöne Ausstellung, die eigentlich wirklich uns auch gezeigt hat, wie einzigartig und wie bahnbrechend diese Mission war. Für mich die wichtigste, es war nicht nur eine sehr wichtige historische Mission, aber natürlich habe ich 20 Jahre daran gearbeitet, also natürlich ein großer Teil meiner Karriere.
Und was war das wissenschaftliche Ziel dieser Mission?
Das Ziel war Kometenforschung, also man wollte mehr über diese seltsamen Objekte im Sonnensystem lernen. Die Wissenschaftler denken, dass diese die ältesten Objekte im Sonnensystem sind. Es sind kleine Körper, also kleine in astronomischen Sinne, sind vielleicht so groß wie Berge, ein paar Kilometer groß. Die sind immer geblieben, sehr weit weg von der Sonne und deswegen haben sie sich praktisch kaum geändert seit dem Anfang des Sonnensystems, 4,5 Milliarden Jahren. Also Kometen zu forschen ist irgendwie ähnlich wie Archäologie im Weltraum zu machen. Und Rosetta hat zum ersten Mal einen Kometen nicht nur ein paar Bilder gemacht und ein paar Messungen gemacht wie frühere Missionen, sondern bei einem Kometenkern ist sie 2 Jahre lang geblieben in der Nähe, 400.000 Bilder gemacht, Unmenge von Daten produziert. Und das hat die Kometenforschung natürlich einen großen Sprung nach vorne machen können. Die Ergebnisse sind sehr langsam rausgekommen, weil was Rosetta gemacht hat, hat alle frühere Theorien zum Entstanden des Sonnensystems oder wie sind die Kometen wirklich, hat diese Theorien zerstört. Ja? Und jetzt die Wissenschaftler arbeiten immer noch, neue Theorien zu entwickeln. Man bräuchte jetzt mehrere Missionen, um weitere Daten zu kriegen, aber das wird kommen.
Sehr interessant. Ich frage mich dann, wie bereitet man eigentlich solche außerordentlichen Missionen vor? Wie ist es überhaupt möglich, die Flugbahn von einer Raumsonde zu berechnen, die 10 Jahre unterwegs ist und die dann nach 10 Jahren exakt auf einem doch recht kleinen
Kometen landet, das ist unglaublich. Also es müssen ja unglaublich lange und aufwendige Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden.
Ja, die Vorbereitungen sind extrem lang. Zuerst braucht man visionäre Wissenschaftler, die Idee, auch die Ambitionen, auch diese verrückte Ideen haben. Ja, also die Idee von Rosetta stammt aus 1985. Ja? Und damals war besonders die europäische Raumfahrt war sehr jung. Wir hatten, unsere Industrie konnte nicht mal denken an solche Missionen, aber die Wissenschaftler schon. Und sie dachten, ja, wir müssen einen Kometen erreichen und auf den Nukleus landen. Sogar wollten sie Sample Return machen, das heißt Stücke von der Oberfläche zurück zur Erde bringen. Das war die erste Idee. Dann braucht man Ingenieure und Mathematiker, die die Bahn berechnen. Wie Sie gesagt haben, es ist keine einfache Arbeit. Aber am Ende kann man 10 Jahre lang eine Bahn berechnen, weil da draußen praktisch gibt es nur die newtonianische Gravitationskraft, also Schwerkraft. Das ist die einzige Kraft, die auf unsere Sonde wirkt. Und das macht die mathematische Arbeit relativ einfach. Ja. Natürlich dann diese Bahn muss man während des Fluges dann immer noch kontrollieren und korrigieren. Als Beispiel, gegen Ende der Reise von Rosetta, also 2/3 der Reise, mussten wir die Sonde zum Winterschlaf bringen, weil wir waren zu weit weg von der Sonne. Die Sonde konnte man nicht mehr aktiv halten. Also wir haben alles ausgeschaltet für 2,5 Jahre. Und 2,5 Jahre später wussten wir ganz genau, wo die Sonde war. Eigentlich nicht so ganz genau. Vielleicht 10.000, 20.000 Kilometer, sagen Fehler konnte da sein. Aber ja, solche über Milliarden Kilometer Reisen und Entfernungen und Millionen, Hunderte von Millionen Kilometer Entfernungen, ein Fehler von 10.000 Kilometer ist nichts. Ja? Und als wir die Sonde dann wieder eingeschaltet haben, ja, haben wir diese kleine Fehler von 10.000 Kilometer korrigiert und dann sind wir ans Ziel
gekommen. Haben Sie dann nicht 2,5 Jahre gefiebert, ob die Sonde sich wieder einschaltet?
Ja, es war schrecklich. Ich würde das nie wieder machen. Ja. Besonders für unsere Arbeit im Kontrollzentrum können wir nur tun, wenn wir Radiokontakt mit der Sonde haben. Also unsere Maschine, die wir betätigen, können wir nur betätigen durch Radiokontakt. Die Maschine ist nicht im gleichen Raum oder hinter eine Wand. Und das war sehr, sehr hart für uns
zu akzeptieren. Das heißt dann wirklich 2,5 Jahre kein Signal.
Kein Signal. Und wir haben, es war, als wir die Sonde ausgeschaltet haben, fast total ausgeschaltet haben, haben wir 4 Wecker gestellt. 4, damit wir sicher waren, dass die Sonde sich wieder autonom aufweckt, 2,5 Jahre später. Ja, dann am 20. Januar 2014 waren wir da und wir haben auf das Signal gewartet und wir haben kalkuliert, dass das Signal innerhalb von 1 Stunde kommen konnte, zwischen 6:30 und 7:30 abends an dem Tag. Und natürlich, das Signal kam sehr spät in dieser Stunde, ich glaube, ja, 47 Minuten haben wir gewartet und diese 47 Minuten waren die längsten in meinem Leben. Ja. Nicht die 2,5 Jahre, da wartete ich nicht, weil ich wusste, das Signal kommt nicht. Aber diese 47 Minuten wirkten als 47 Jahre für mich.
Das heißt also, eigentlich sind es immer die größten Momente der Anspannung, wenn Sie kein Signal haben.
Absolut. Das ist für uns, also ideell würden wir immer ein Signal, einen Kontakt haben. Natürlich kann man das nicht haben. Die Bodenstationen sind in verschiedenen Orten der Erde. Die Erde dreht sich, also das Signal bricht und dann kommt wieder, auch geplant. Manchmal mit Rosetta über die Reise, die lange Reise, auch heute mit JUICE, eine Sonde, die zum Jupiter fliegt. Wir haben vielleicht Kontakt einmal in der Woche. Also man kann nicht ständig in Kontakt bleiben. Auf der anderen Seite, wenn das Signal da sein sollte und das Signal nicht kommt, sind die schlimmsten Momente, weil wir ohne Signal wissen überhaupt nicht, was passiert ist. Und wir müssen, die einzige Lösung für uns ist, Kommandos zu schicken, also Instruktionen, also Befehle zu unserem Computer an Bord, um die Situation zu verbessern. Aber die schicken wir praktisch total blind. Wir wissen nicht, was da passiert. Unsere Befehle könnten sogar die Situation, die Lage verschlechtern. Und ja, das sind die schlimmsten Momente für uns. Es ist mir mehrmals passiert. Und ja, das macht auch das Leben spannend. Ja.
Wenn so eine Mission gestartet wird, dann ist es ja bei Juice, sprachen Sie an, dann startet die Rakete in Französisch-Guayana oder an anderer Stelle. Wann übernimmt Darmstadt?
Ja, wir übernehmen eigentlich am Ende der Arbeit der Rakete. Also die Rakete fliegt vielleicht im Fall von Juice sehr kurz, nur eine halbe Stunde. Ist abhängig von der Mission. Rosetta waren mehr als 2 Stunden. Aber okay, die Arbeit der Rakete ist nach einer Stunde, 2 Stunden beendet. Der Satellit trennt sich automatisch von der Rakete und da schaltet der Satellit oder die Sonde den Sender an. In dem Moment empfangen wir dieses Signal und dann startet unsere Arbeit. Davor sind wir nur Zuschauer. Ja? Ich vergleiche das oft mit Wissenschaftler, die vielleicht zur Antarktis fliegen. Bis sie auf dem Flugzeug sind, ist der Pilot, der dem Flugzeug fliegt. Ja? Und sie warten ja? Mit ihren wissenschaftlichen Instrumenten und so weiter. Sie vielleicht schlafen auch, ja? Es ist ein langer Flug. Wenn die ankommen an der Antarktis und alles ausgeladen ist, dann fängt die Arbeit an. Für uns ist genauso, die Rakete ist unser Bus, ist unser Flugzeug, die uns in Umlaufbahn bringt, also im Weltraum bringt. Und dann, wenn wir da sind, die Rakete ist weg, dann können wir anfangen zu arbeiten.
Ist es schon mal passiert, dass Sie keinen Kontakt zu einer Sonde bekommen haben?
Ja, ist es passiert, aber leider in diesem Fall bedeutet fast immer, dass die Rakete ihre Arbeit nicht beendet hat und vielleicht explodiert ist oder im Ozean beendet ist. Das ist mir auch passiert. In diesem Fall hatte ich Glück, dass die Rakete nur ein paar, also 37 Sekunden nach dem Start explodiert ist. Also wir hatten noch Sichtkontakt. Aber es ist auch anderen Kollegen passiert, dass die Rakete später ein Problem hatte. Und sie wussten überhaupt nicht, was passiert ist. Wir suchten den Satelliten stundenlang, bis es klar war, dass die Rakete verloren wurde. Oder was mir auch passiert ist, das ist auch ja, etwas, das man nicht erleben will, ist, die Rakete hat irgendwie funktioniert, aber den Satelliten in die falsche Umlaufbahn gebracht hat. Und da unsere Bodenstationen haben große Schwierigkeiten, das Signal zu empfangen, weil wir wissen nicht genau, wo der Satellit ist. Also wir müssen zielen, ja, in einem bestimmten Bereich. Und das haben wir 2014 mit 2 Satelliten der Galileo-Reihe erlebt. Und stundenlang haben wir wirklich gekämpft, bis am Ende wir wussten, wo die Satelliten waren, in welche Umlaufbahn. Wir haben die neue Bahn kalkuliert mit den wenigen Informationen, die wir damals hatten. Und am Ende haben wir die Mission gerettet. Aber diese Stunden waren extrem schwierig für uns.
Sie hatten ja schon angesprochen, dass auch Politik immer eine große Rolle spielt. In den 50er und 60er Jahren, in der Zeit des Kalten Krieges. Welche Rolle spielt Politik heute noch bei der Raumfahrt?
Immer noch eine sehr große Rolle. Anders als in den 50er, 60er Jahren. Damals war also die Image auch war sehr wichtig für die Politiker, für die USA und die Sowjetunion. Es war wirklich Weltraum, ein Bereich, wo sie zeigen wollten, dass die vorne waren. Ja,
in Wissenschaft, also wie jetzt Technik. Indien, die Chandrayaan 3 gestartet haben.
Genau, wir sehen heute, es ist nicht mehr eine Sache zwischen USA und der Sowjetunion. Inzwischen haben wir viel Kooperation gehabt, Europa, USA, Sowjetunion, sogar China. Wir kooperieren in Europa mit allen Nationen, auch Indien und Japan. Also Kooperation spielt eine große Rolle. Und viele Projekte wären undenkbar ohne Kooperation zwischen den großen Nationen. Auf der anderen Seite, diese Image ist auch eine große Motivation, um ins Weltraum zu kommen. Und Sie haben richtig erwähnt, bei Indien ist es genauso. Sie wollen zeigen, dass die können alles, was die westlichen Nationen, aber auch was China kann. Zwischen Indien und China ist auch jetzt ein Wettkampf, ja, um Prestige und Image. Und ja, der Mond wird in den nächsten Jahren sicher wieder ein Ziel, das vielleicht auch kommerzielle, ökonomische Zwecke dient. Da habe ich meine Zweifel, aber vielleicht kommen die. Aber sicherlich diese politische und Prestigezwecke sind wieder da und mit mehreren Spielen.
Ja, und in diesem Fall war es ja tatsächlich auch so ein unmittelbarer Wettbewerb mit Russland, die ja auch eine Mondmission gestartet hatten, ja, und es nicht geschafft haben, die Raumsonde Luna 25 zu landen auf dem Mond.
Ja, das stimmt. Russland erlebt seit Jahrzehnten eine Krise. Ihre Kapazitäten, ihre Fähigkeiten, die waren sehr, also in den 60er, 70er sogar, ja, würde sagen, bis die 70er Jahren waren die vorne mit den USA. Und dann sind viele Sachen passiert, die eigentlich diese Erfahrung, diese Fähigkeiten jetzt, ja, die Erfahrung ist weg und die Fähigkeiten sind auch weg, kann man sagen. Versuchen natürlich die Russen wieder zum gleichen Niveau zu kommen, aber es dauert. Es dauert sicherlich viel.
Das heißt, es ist schon auch eine Prestigefrage.
Es bleibt eine Prestigefrage. Sie haben erlebt, wie eine solche Mondlandung, die eigentlich wissenschaftlich nicht so viel bringt, die bleibt in der Presse wochenlang. Ja? Und ich glaube, in der Bevölkerung ändert sogar, wie man eine Nation sieht. Ja? Jetzt die Leute in Europa werden denken an Indien, nicht mehr nur an diese farbenprächtige Land mit ja, einer großen Bevölkerung oder so, die Normalen verurteilen. Sie werden denken an eine wichtige Technologienation und ja, das hat unsere Vorurteile auch irgendwie verändert.
Wenn Sie von heute aus in die Zukunft blicken, Sie haben schon gesagt, der Mond wird sicherlich eine große Rolle spielen in der nächsten Zeit. Was aber wird, wenn man nochmal weiter guckt, aus Ihrer Sicht die Raumfahrt im Laufe dieses Jahrhunderts noch erreichen können? In welche unbekannten Bereiche des Weltalls werden wir uns vielleicht vorwagen? Wird es bemannte Flüge zum Mars geben oder... Wenn Sie mal so richtig einfach Science-Fiction ja entwickeln dürfen.
Also besonders mit der Technologie, ein Jahrhundert, also 80 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist immer sehr gefährlich. Ja, oder mindestens
spekulativ.
Sehr spekulativ. Ich glaube, also Sie haben viele, also einige Bereiche schon erwähnt. Der Mond. Der Mond wird jetzt in den nächsten Jahren sicherlich eine Rolle spielen. Viele denken, dass der Mond sich auch kommerziell interessant werden kann. Das heißt, man kann Geld auf dem Mond machen. Ja? Ich glaube, das wird eine lange Zeit brauchen. Also wenn wirklich der Mond sich entwickelt in einen Bereich, wo private Firmen langfristig investieren und Geld machen, wird es den ganzen Jahrhundert brauchen, nehme ich an. Ja. Zweitens, diese bemannte Reisen. Ja, man wird zurück zum Mond kommen irgendwann, vielleicht nicht 25, vielleicht braucht es ein paar Jahre länger, aber der Mond wird eine Ära des bemannten Raumflugs erleben. Ob man zum Mars bald kommt, da müssen wir eigentlich viel länger warten, als wir denken. Als ich ein Kind war in den 70er Jahren, hat man mir versprochen, dass Menschen auf dem Mars 1985 landen. Ja? Und das habe ich geglaubt. Ja? Heute, wenn der Herr Elon Musk sagt, dass er innerhalb von diesen Jahrzehnten 100 Menschen auf den Mars bringt, das glaube ich sicherlich nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Jahrzehnte. Heute das Problem ist die lange Reise. Die lange Reise bringt mit sich medizinische Probleme, also Gesundheitsprobleme für die Astronauten, die Strahlung, die lange Zeit ohne Schwerkraft oder auch einfach das Problem, dass man über 3 Jahre eine Pathologie entwickeln kann, die natürlich vorher nicht diagnostiziert wurde. Also man will nicht eine Blinddarm-Operation brauchen, wenn man einen Flug zum Mars ist. Ja? Und diese Probleme mit der Länge der Reise sind heute die schwierigsten. Also entweder finden wir Antriebe, die für uns die Reise viel kürzer machen. Also viel kürzer meine ich Monate, nicht Jahre. Oder müssen wir die Medizin weiterentwickeln, die Diagnostik, der Schutz der Astronauten vor Strahlungen oder so, viel weiterentwickeln. Also das wird Jahrzehnte dauern. Aber es gibt Bereiche, die schon jetzt mehr wissenschaftliche Bereiche, die zeigen, was wir in den nächsten Jahrzehnten machen werden, also lernen werden. Zum Beispiel, wir haben angefangen seit 20 Jahren, Planeten um andere Sterne zu entdecken mit Satelliten. Und das wird weitergehen. Die ESA plant jetzt in diesem Jahrzehnt noch 2-3 Satelliten, also 2 Satelliten zu schicken, die also Weltraumteleskopen, die diese Bereich der Forschung dienen. Also wir werden neue Planeten entdecken und besser kennen. Wir werden die Atmosphäre untersuchen und so weiter. Also auf der Suche nach einer zweiten Erde. Ja? Das wird sicherlich passieren in diesem Jahrhundert. Und auch der Blick weiter im Universum, das haben wir jetzt angefangen wieder mit diesen großen Teleskopen, amerikanisch und europäisch, JWST heißt das, James Webb. Und weitere werden folgen. Also ich glaube, in dem Bereich der Astronomie werden wir enorme Fortschritte machen in diesem Jahrhundert.
Wenn Sie in den Sternenhimmel gucken, gucken Sie anders in den Sternenhimmel als andere Menschen?
Generell nicht, aber es gibt Momente, zum Beispiel, wenn ich den Mars schaue, denke ich immer an Mars Express und ExoMars sind die Sonde, die wir im Moment um den Mars haben. Und ich denke, okay, da ist der Mars. Also dann haben wir sicherlich Kontakt mit Spanien, mit Cebreros, unsere Bodenstation in Spanien. Und aber vielleicht, wie ist die Entfernung? Also ich denke immer, Mars ist Teil meiner Welt geworden, ja, durch diese Mission. Dasselbe wird passieren mit Jupiter, wenn Juice Ende des Jahrzehnten da kommt. Oder ich weiß noch, im Venus Express. Also wenn ich die Planeten sehe, oder einen Kometen natürlich, denke ich an unsere Sonden. Ich glaube, für Leute, die meine Arbeit tun und gemacht haben, sind diese Objekte Teil ihrer Welt geworden. Nicht nur ein Spektakel, das man in einem Nachthimmel sehen kann.
Paolo Ferri, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren, und ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben viel Neues über den Weltraum erfahren und über die Mission der ESOC.
Danke Ihnen.